Ja, sehr verehrter, lieber Herr Tönjes, sehr geehrter Herr Minister Althoff Pörtner, meine verehrten Damen und Herren, ich bin natürlich ausgesprochen gerne heute hierher gekommen und als ich heute Abend in Düsseldorf zusammen mit Ihrem Ministerpräsidenten Armin Laschet gelandet bin, da dachte ich mir nach so einem gemeinsamen Vormittag und Mittag, den wir verbracht haben mit Fragen der Koalition, Fragen der Grundrente, Bedürftigkeitsprüfung und doppelter Verbeitragung, Mensch, ist doch schön, dass man mal über etwas Positives reden kann, Strukturwandel im Ruhrgebiet. Und ja, das, was vielleicht im deutschen Wort Strukturwandel so etwas sperrig daherkommt, das ist in Wirklichkeit, glaube ich, für Regionen wie hier an der Ruhr, aber auch für das Saarland eine großartige Chance. Und diese Chancen, die muss man, glaube ich, miteinander nutzen. Und wir im Saarland, manche scherzen ja, Sie haben eben darauf hingewiesen, ich bin erst seit März 2018 im Amt, manche scherzen, nachdem das Saarland jetzt aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich etwas mehr Geld zu erwarten hat, kann man sich dann auch einen etwas längeren Ministerpräsidenten leisten. Aber für uns ist es eben auch wichtig, die Chancen, die wir erhalten, letztendlich auch aus dem Föderalismus so zu nutzen, dass es zum Vorteil der Menschen in der Region gelingt. Und deswegen habe ich sehr, sehr gerne zugesagt, diesem Forum heute hier auch einen kleinen Impuls zu geben. Und der Phönix fliegt. Bernd Tönjes hat es ja eben so schön gesagt. Ich glaube, das ist ein wirklich passendes Leitmotiv für das, was Sie hier in Ihrer Region wirklich beeindruckenderweise auch bewegen. Und das Ruhrgebiet und das Saarland haben ja viele signifikante Gemeinsamkeiten. Wir sind beide wichtige Montanreviere. Beide haben wir schmerzlich den Strukturwandel durchlebt in den vergangenen Jahrzehnten, der ja auch bis heute wirklich tiefe Spuren hinterlassen hat, nicht nur hier an der Ruhr, sondern eben auch an der Saar. Und beide haben wir enorme und auch erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um zu neuen Höhen im wahrsten Sinne des Wortes aufzusteigen. Sie nennen das, der Phönix fliegt. Wir nennen das, Großes entsteht im Kleinen. Und beide Slogans, sie sind, glaube ich, Ausdruck unseres festen Willens, neue innovative Kräfte zu entfalten und neue Wachstumspotenziale auch in unseren Regionen zu schaffen. Und da sind wir, wie ich finde, beide auf einem guten Weg. Und ich will das an einigen wenigen Dingen auch festmachen. Wir haben gute Voraussetzungen. Das eine ist unsere gemeinsame Erfahrung mit strukturellen Wandlungsprozessen. Aber noch wichtiger ist für mich das, was man, glaube ich, am besten unter dem Begriff starker sozialer Zusammenhalt zusammenfasst. Und das hat eben etwas mit unserer Bergbautradition zu tun, an der Ruhr und an der Saar. Wenn man sich mal überlegt, was es für unsere Vorfahren und für viele Freunde, Bekannte, Nachbarn bedeutet hat, sich unter Tage aufeinander verlassen zu müssen. Man weiß, wie gefahrengeneigt der Bergbau eben immer war. Und nicht erst vor langer Zeit, sondern noch bis vor Einstellen des Bergbaus war das eine gefahrengeneigte Tätigkeit. Und dann weiß man, dass es eben unter Tage nicht darauf angekommen ist, ob jemand in Istanbul geboren ist oder ob er in Bottrop geboren ist oder ob er eben in Neunkirchen geboren ist im Saarland, sondern es kam einfach nur darauf an, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum hier an der Ruhr und an der Saar die Zukunft eine gute sein wird, weil dieser soziale Zusammenhalt, der eben auch auf Solidarität, auf Verlässlichkeit, auf Fleiß und eben auf ein Miteinander, egal wo jemand herkommt, basiert hat, auf diesen Tugenden können wir uns, glaube ich, etwas aufbauen, was wirklich Zukunft hat. Und das ist etwas, was wir gemeinsam anstreben können, meine Damen und Herren. Und wir sollten das auch als eine unserer größten Stärken betrachten, die uns bei dem anstehenden Wandel im Zeichen von Digitalisierung, Industrie 4.0 auch gewiss zugutekommen wird. Und eine weitere Gemeinsamkeit, das ist mit das Thema hier, das ist unser Schicksal als europäische Grenzregion. Wir wissen eben beide um die Höhen und die Tiefen, die mit diesem Schicksal verbunden sind. Und hier sitzen viele interessante Diskussionspartner, die davon berichten können. Denn europäische Grenzregion zu sein, das ist Fluch in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzung. Es ist Segen in Zeiten des gedeihlichen Miteinanders. Und dieses gedeihliche Miteinander, das erleben wir jetzt ja seit der Zeitdauer eines Menschenlebens. Wir leben in einem Europa, in dem die imperialen Sehnsüchte zurückgetreten sind zugunsten der Gemeinsamkeiten auf unserem Kontinent. Und an die Stelle der kriegerischen Auseinandersetzung steht der friedliche Ausgleich. Und an die Stelle des ständigen Wettbewerbs um Territorien, Menschen, Bodenschätze ist eben die Zusammenführung unserer Wertschöpfungspotenziale getreten. Und nie zuvor haben wir eine so lange Periode des Friedens in Europa erleben dürfen. Und mit Frieden kommt Freiheit, kommt Wohlstand. Und dennoch, meine Damen und Herren, habe ich mir heute Morgen auch gedacht, als ich überlegt habe, was bringt man als Botschaft mit? Ich glaube, dass die Realität im Europa des Jahres 2019 alles andere als einfach nur rosig ist. Und aus Europa, das zum Ende des Eisernen Vorhangs, wir haben das ja gerade dieser Tage mit Blick auf den Fall der Berliner Mauer nochmal begangen, das Ende des Eisernen Vorhangs hat Zukunft versprochen. Und diese Zukunft, die hängt, glaube ich, längstens fest. Außen, verteidigungspolitisch, sind wir doch weit davon entfernt, auch wirklich ein kraftvoller Akteur auf der Bühne der Weltpolitik zu sein als Europa. Ein kraftvoller Akteur, der eben auch mit einem Wladimir Putin auf der einen Seite und einem Xi Jinping auf der anderen Seite entgegentreten kann und auch die Stirn bieten kann, da wo es sein muss und auch in der Lage ist, dem Vakuum, das Donald Trump hinterlassen hat, etwas entgegenzusetzen. Und die aktuelle Debatte um die Rolle der NATO, das ist doch Sinnbild auch dafür, wo wir als geeintes Europa im Moment stehen und so wichtig die Rolle und die Verbindung zu unseren französischen Freunden ist. So sehr muss man auch sagen dürfen, dass der französische Staatspräsident mit seinen aktuellen Zustandsbeschreibungen der NATO aus meiner Sicht daneben liegt. Denn wenn man mal anschaut, dass aus dem Kreml als Antwort auf das, was Macron gesagt hat, sofort zurückkommt, eine so zutreffende Beschreibung des Zustands der NATO hat man selten gesehen. Das zeigt doch, dass dieser Vorstoß des französischen Staatspräsidenten unseren Freunden, unseren osteuropäischen Nachbarn, denen im Baltikum doch einen gewaltigen Schreck einjagen muss. Und da sage ich, an dieser Stelle müssen wir als Deutsche auch wissen, wo unsere politische Standortbestimmung ist. Und die ist eben auch an der Seite nach wie vor unseres transatlantischen Bündnisses und der NATO. Und darauf muss man auch bei aller deutsch-französischen Freundschaft nochmal Wert legen. Und das Gleiche sieht man, wenn man mit Blick auf die Krisenherde in der Welt feststellt, dass wir da allenfalls eine Statistenrolle einnehmen als Europäische Union, dass wir weder eine kohärente Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union haben, noch ökonomisch und technologisch ernsthaft behaupten können, dass wir Anschluss an China oder an die USA als Europäische Union als Ganzes finden können. Und populistische Kräfte sowohl von links und rechts stellen doch Tag für Tag den Sinn und Zweck eines geeinten Europas in Frage. Und ohne jetzt auf den Höhepunkt des Ganzen, das Votum der britischen Bevölkerung zum Brexit einzugehen, muss man sagen, man könnte das an verschiedensten Beispielen festmachen, dass wir auch eine Malaysie inzwischen in Europa, in der EU haben. Und auch wenn das den Rahmen sprengen würde, muss man, glaube ich, darauf hinweisen. Und deswegen ist es mir heute ein Anliegen, auch auf das einzugehen, wo Europa wirklich blüht. Und wenn Europa an einer Stelle wirklich blüht, dann ist das an den Nahtstellen unserer Europäischen Union. Und das sind die Grenzregionen. Und dort, wo Grenzregionen sind, da funktioniert auf einmal auch die Kooperation, die wir teilweise auf der Ebene, der großen Ebene der Europäischen Union vermissen lassen. Und ja, wenn es irgendwo ein Zusammenwachsen gibt in Europa, dann in den Grenzregionen, den Euregios, wie Sie das hier ja auch so schön nennen, mit den Benelux-Staaten oder aber der Großregion Salur-Lux, wie wir das nennen. Und man kann so weit gehen zu sagen, dass Europa ja eigentlich aus den Grenzregionen entstanden ist. Die drei Gründerväter Europas, Alcide de Gasperi, Robert Schumann, Konrad Adenauer, alle drei kommen sie aus Grenzregionen. Gasperi im Trentino geboren, bei seiner Geburt damals ein Teil Tirols, damit Österreich-Ungarns, Grenzen Grenzregion par excellence, Robert Schumann in Luxemburg zur Welt gekommen, in Straßburg studiert, Straßburg damals deutsch und Adenauer, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, im Rheinland und seiner traditionell engen Verbindung zu Frankreich, zu Belgien, zu den Niederlanden und ich bin der festen Überzeugung, dass diese frühen Lebenserfahrungen dieser drei großen Europäer es letztendlich waren, die auch den Typus des neuen europäischen Bürgers geprägt haben. Und das ist auch das, wovon ich Ihnen aus meinem Bundesland im Saarland berichten kann. Wir sind zutiefst europäisch geprägt und früh eben auch in die europäische grenzüberschreitende Zusammenarbeit eingebracht worden. Vielleicht wissen Sie ja, dass wir erst 1957 als eigenständiges Bundesland in die Bundesrepublik Deutschland beigetreten sind. Davor war es ja ein halbautonomes politisches Gebilde im Saarland. Und wenn man weiß, dass in den 50er Jahren ja auch zur Abstimmung gestellt worden ist, ob das sogenannte Saarstatut, die enge wirtschaftliche Angliederung eines autonomen Gebietes an Frankreich, zur Abstimmung stand und die Saarländerinnen und Saarländer mehrheitlich gesagt haben, sie wollen nach Deutschland, sie haben dieses Statut mit etwa 2/3 abgelehnt, dann weiß man, dass bei aller europäischer Orientierung auch nach Frankreich die Saarländerinnen und Saarländer eben auch ein eindeutiges Bekenntnis zu Deutschland abgegeben haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir aufgegeben haben, unser Streben über die Grenze hinweg Dinge auch miteinander zu erreichen. Interregionaler Parlamentarierrat, schon im Jahr 1986 als Konsultativorgan der regionalen Parlamente gegründet, oder der Gipfel der Großregion, dessen Präsident ich aktuell auch sein kann, wir wechseln das turnusgemäß ab, 1995 eingerichtet, oder aber auch die Tatsache, dass die grenzüberschreitenden Kooperationen am Anfang ja alles andere als einfach waren, weil wir in Frankreich ja so etwas Vergleichbares wie Bundesländer oder aber auch autonome Regionen, regionale Vertretungen nicht gehabt haben. Erst seit 1986 gab es ja überhaupt legitimierte, gewählte, überkommunale Partner auf französischer Seite. Dann zeigt das, dass da wirklich ein Bedürfnis da war, mit unseren französischen Freunden zusammen etwas zu erreichen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass gerade von deutscher Seite her ja die Rolle der Regionen, der Länder im wahrsten Sinne des Wortes ja eine ganz besondere ist, weil darauf hingewiesen worden ist im Grundgesetz ab 1993, dass die hoheitlichen Aufgaben eben auch von grenznachbarschaftlichen Einrichtungen durchgeführt werden können. Das ist etwas ganz Besonderes, ein hohes Gut, das wir haben. Und ja, auf all diese Veränderungen hat natürlich die saarländische Landespolitik auch immer hingewirkt und in den Jahren 93 bis 95, auch unter saarländischer Federführung, wurde ja auf Länderseite das Karlsruher Übereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz vorbereitet. Ein Abkommen, das 1997 in Kraft getreten ist und seither auch die Rechtsgrundlage für vielfältige Arten von Zusammenarbeiten in Regionen ist und dabei auch, und das ist auch eine wichtige Besonderheit, die Länder, aber auch die Landkreise und ihre Kommunen diese Zusammenarbeit einbindet. Und ich könnte viele Beispiele nennen. Vielleicht fragen Sie nachher auch noch ein wenig danach. Wir haben eine Universität der Großregion, in der wir in 19 integrierten Studiengängen Angebote machen können, wo Studierende nicht nur in Saarbrücken, sondern auch in Metz, in Nancy, in Trier studieren können, wo sie verschiedenste Studienangebote haben, die auch zukunftsgerichtet sind. Und wir arbeiten selbstverständlich eben auch auf administrativer Ebene zusammen mit unseren französischen Nachbarn, gemeinsame Polizeistreifen, alles an der Tagesordnung. Wir haben ein grenzüberschreitendes Zentrum für Zoll- und Polizeizusammenarbeit, das seinen Sitz in Luxemburg hat, das ja auch für uns zur Grenzregion dazugehört. Und was ganz Besonderes, was es wirklich in keiner anderen Grenzregion gibt, das ist der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, der eben auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Interessen der Arbeitgeber vertritt. Das ist etwas, was es in dieser Form nur in unserer Großregion gibt. Und ich kann das allen, die in Regionen leben, die grenzüberschreitend sind, nur empfehlen. Meine Damen und Herren, Katastrophenschutz, Rettungshilfdienste, Krankenhausbereich, Kulturarbeit, Sport, vieles mehr. Überall dort arbeiten wir längst so intensiv zusammen, dass das Hochrollen von Grenzen etwa nach einem Wahlsieg der Pianisten in Frankreich wirklich eine Katastrophe wäre für das kulturelle, sportliche und insgesamt das Leben in unserer Grenzregion. Man kann, glaube ich, heute sagen, dass es eine echte Win-Win-Situation geworden ist, diese Kooperation zu pflegen. Man kann aber auch sagen, dass wir durch protektionistische Maßnahmen, die sicherlich Sinn geben, wenn man jenseits von Grenzen lebt und arbeitet, mit Blick auf europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass es da eben auch neue Hemmnisse gibt. Und auch darüber müssen wir offen diskutieren, über diese Hürden, die es gibt. Ich denke in etwa an das A1-Formular, das alle, die in Grenzregionen tätig sind, nur zu gut kennen, mit den entsprechenden Begrenzungen. Und deswegen kämpft das Saarland hier auch auf nationaler, aber auch auf französischer Seite sehr stark dafür, dass wir hier Erleichterungen bekommen. Denn für uns im Saarland ist Frankreich eben wirklich im Fokus auch unserer wirtschaftlichen Strategie. Und wir haben seit dem Jahr 2013 etwas, worum uns viele beneiden. Wir nennen das Frankreich-Strategie. Wir haben tatsächlich eine Strategie auferlegt, mit der wir binnen einer Generation zu einem mehrsprachigen europäischen Raum werden wollen. Ganz ähnlich, wie das in Luxemburg bereits der Fall ist. Neben Deutsch und Englisch soll Französisch die dritte Sprache werden, mit der Saarländerinnen und Saarländer aufwachsen. Und wir haben deshalb eine Frankreich-Strategie, die nicht ausgrenzt. Also natürlich kann man im Saarland den Eltern von Kindern am Gymnasium und weiterführenden Schulen auch nicht erklären, dass sie statt Englisch Französisch lernen sollen. Aber wir schaffen es, ihnen beizubringen, dass wir schon früh im Kindergarten, 40% aller saarländischen Kindertageseinrichtungen unterrichten bereits Französisch, früh anfangen, in der Grundschule, um dann in der weiterführenden Schule Englisch als erste Fremdsprache nach der zweiten Muttersprache Französisch dazuzulernen, dass das fit macht für einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. Und meine Damen und Herren, der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt, die grenzüberschreitenden Chancen, die sind mittlerweile für uns als Saarland sehr, sehr groß geworden. Und ich berichte Ihnen von meinen Erfahrungen, die ich in Paris gemacht habe. Alle, die glauben, man müsse unbedingt mit Innovationen so umgehen, wie man das in unserer Bundeshauptstadt macht, zum Beispiel mit den E-Rollern, die wir haben, wo wir uns sehr viele Gedanken darüber machen, wie man die so reglementieren kann, dass sie möglichst wenigen Leuten schaden. Da ist es in Paris schon seit langem so, dass man selbstverständlich mit einem solchen Gefährt von Start-up zu Start-up fährt, möglicherweise auch innerhalb einer Woche zweimal den Arbeitgeber wechselt, weil man dort eine wirklich wunderbare Situation hat, dass Start-ups gefördert werden in einer Art und Weise, wo wir jetzt in Deutschland nur etwas davon abschneiden können. Und auch das hat was mit der Wirklichkeit zu tun, dass wir eben in verschiedensten Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung auch unseren französischen Nachbarn ein Stück weit hinterherhinken. Und von dieser Entwicklung will ich natürlich profitieren im Saarland, weshalb wir Kooperationen abgeschlossen haben mit der Ile-de-France, der Region rund um Paris, mit Paris selbst, auch einen Start-up-Austausch mittlerweile haben zwischen den Inkubatoren in Paris und in Saarbrücken. Und das sind Dinge, die man natürlich nur dann auf den Weg bringen kann, wenn man auch einen sprachlichen Hintergrund mitbringt, wo junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die aus Paris ins Saarland kommen, sagen, jawohl, da kann ich mich am deutschen Markt erproben, brauche aber nicht zwingend Deutsch zu können, sondern komme mit Französisch und Englisch auch klar. Und deswegen rufe ich vielen jungen Leuten zu, bevor man sich ein Flugticket nach San Francisco und Silicon Valley verkauft für über 2000 Euro, kann es eben auch eine Zugfahrkarte für 30 Euro nach Paris sein. Eine Stunde 47 Minuten ist man mit dem TGV ICE von Saarbrücken in Paris. Und deswegen gehört diese deutsch-französische Ausrichtung eben auch zu unserer Innovationsstrategie dazu, wo wir sagen, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit sind die Zukunftsthemen, auf die wir setzen, und diese Zukunftsthemen bearbeiten wir eben auch zusammen mit unseren Nachbarn in Frankreich, aber eben auch in Luxemburg, weil wir wissen, dass diese Themen zum Taktgeber für den Strukturwandel in unserem Bundesland werden. Und nur so schaffen wir es, wirklich zum Player zu werden. Und das, was für das Saarland gilt, das gilt mit Sicherheit auch für die Grenzregion hier. Und das, was für das Saarland gilt, das gilt, wie ich finde, eben auch in besonderer Weise fürs Ruhrgebiet. Nehmen wir uns nochmal vor Augen, dass wenn man die Menschen, die in europäischen Grenzregionen leben, wenn man sie zusammenfassen würde, dann wäre das der größte europäische Staat. Und deswegen ist es nur gut, dass im Aachener Vertrag auch die Rolle der Grenzregion ein eigenes Kapitel darstellt. Und ich darf das hier jetzt mit ein wenig Stolz auch behaupten, dass das Saarland da natürlich eine Rolle dabei gespielt hat, dieses Kapitel über die Grenzregion zu formen. Und ich jedenfalls glaube, dass dieser Aachener Vertrag mit seiner wunderbaren Ausrichtung auch auf Grenzregionen für uns etwas ist, was uns weiterbringt. Eigenes Grenzraumrecht, die Möglichkeit, über die Grenze hinweg gemeinsame Infrastruktureinheiten zu tragen, angefangen von Kindertageseinrichtungen bis hin zum öffentlichen Personennahverkehr, das wäre für uns wirklich ein Quantensprung. Und meine Damen und Herren, es würde ganz neue Möglichkeiten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit bieten. Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn das etwas wäre, was sowohl im Saarland als auch im Ruhrgebiet Realität werden würde. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann, das mit Ihnen diskutieren kann gleich und freue mich auf eine spannende Diskussion. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Glück auf!
Vielen Dank, Tobias Hans. Es war übrigens vom Zeitmanagement her genau wie abgesprochen, also freue ich mich sehr. Meine Damen und Herren, ich wollte Sie zu Beginn ganz kurz noch einmal in der Entscheidung bestärken, heute Abend hier Ihre Zeit zu verbringen, denn wir leben in bewegten Zeiten. Wenn Sie überlegen, dass der 31. Oktober nicht lange zurück ist, und es hätte ein Austrittsdatum sein können, für das Vereinigte Königreich. Dazu ist es nicht gekommen. Der 9. November, ein Schicksalstag, muss man sagen, für Deutschland, Europa und die Welt, aus vielerlei Gründen, liegt zwei Tage zurück. Heute ist der 11. November, kann man sagen, in manchen Teilen unseres schönen Bundeslandes, aber nicht nur hier, wird Karneval gefeiert. Sie haben sich für etwas anderes entschieden, glaube ich, eine gute Entscheidung. Es ist aber auch Martinstag und der steht für Teilen, für den Mantel teilen, für Solidarität, für Abgeben, für Kooperation. Und in einigen Ländern ist Remembrance Day. Dort wird an das Ende des Ersten Weltkriegs erinnert. Herr Lambert sitzt hier links neben mir. Der hat heute Feiertag in Belgien. All das verdichtet sich in diesem Tag. Ich finde, es ist ein guter Tag, um über Europa zu sprechen und über das, was an Europa funktioniert. Und wenn Sie zu Beginn ein ganz praktisches Beispiel hören wollen, ja, wie kann es eigentlich sein mit der grenzüberschreitenden Kooperation, sage ich Ihnen eins. Klaas-Jan Huntela war längere Zeit leitender Angestellter eines Traditionsunternehmens hier ganz in der Nähe. Und er ist regelmäßig über die Grenze gefahren an seinen Arbeitsplatz, hat hier seine Tore geschossen und nach Feierabend fuhr er wieder zurück in die Niederlande. So kann das funktionieren. Herr Bovens, standen Sie im Stau auf der Fahrt hierher?
Nein, gar nichts. Es war, gar nichts. Es ging reibungslos. Es war nur eine Stunde und 45 Minuten gebraucht. Also es ging für Fendo. Ging es auf einmal, war ganz gut. Ja.
Tadellos.
Ja, tadellos. Ja.
Tadellos. Wo stehen denn Europa und die Regionen? Wo stehen die Regionen in Europa, die Regionen in Brüssel?
Ja, sie stehen da, ja, ich glaube, nicht schlecht, aber es gibt da noch ein Verbesserungspotenzial, würde ich mal nennen. Ich glaube, dass die europäischen Regionen sich noch besser und schneller bei der Vorbereitung von europäischer Politik einbezogen werden können. Also, natürlich, wenn es die regionalen Kompetenzen gibt. Und zwar aus zwei Gründen. Ich glaube, dass Regionen stehen näher zu den Bürgern, als dass die Nationalregierungen stehen oder dass die europäische Regierung steht, Europäische Kommission steht. Und ich glaube, dass dann damals auch die Regionen besser wissen, wo die Bedürfnisse und die Bürger liegen. Und das Zweite ist, dass regionale und lokale Behörden zuständig sind für die Auswirkungen von den europäischen Gesetzen. Das ist nicht nur dann am Staatebene, aber das auch in die Regionen. Da passiert es, da spüren die Bürger, was die europäischen Gesetze meinen. Also ich glaube, dass es dafür für die Regionen sehr gut ist, wenn sie besser einbezogen werden in die europäische Politik. Und ich glaube, dass es zum Beispiel schön wäre, wenn der Trilog jetzt stattfindet zwischen Kommission, Parlament und Europarat, dass auch den Ausschuss der Regionen zum Beispiel doch einen Sitz bekommt in dieser Vorbereitungsrunde. Ich träume, dass der Ausschuss der Regionen, wo Herr Lamberts Präsident von ist, dass die sich weiterentwickelt als ein Sort, wie wir das in Holland kennen, in den Niederlanden kennen, als ein Sort Senat von Europa. Wir kennen ein Zweikammersystem, wo die Senat die Vertretung der Regionen ist. Ich glaube, das ist auch in Deutschland der Fall, dass im Bundesrat also die Länder da vertreten sind. Und wenn es so wäre, dass die Ausschuss der Regionen ein Sort von Senat von Europa sein könnte, und zum Beispiel auch noch in Straßburg sitzen könnte, dann haben wir auf die gleiche Ebene, dass man eine Vertretung, ein Parlament hat in Brüssel und einen Senat in Straßburg, wo die Regionen vertreten sind. Das wäre ein Traum für mich, wenn das schon da wäre. Und am letzten glaube ich, dass es auch sehr schön wäre, wenn die Rechte der Bürger, das Citizenship, die Bürgerkraft, das war zum ersten Mal in Maastrichter Vertrag, vor 27 Jahren war das da eingeschrieben, dass auch der Bürgerkraft verstärkt werden könnte. Und das könnte durch die Regionen und durch die Städte und Gemeinden auch organisiert werden. Also das wäre.
Vielen Dank. Ich würde die Frage gerne weitergeben an Professor Gretschmann. Und das mit einer Frage noch verbinden, Herr Gretschmann. Wir beide haben ja mehrfach telefoniert im Vorgespräch und Sie müssen wissen, es war also immer so, wenn man Herrn Gretschmann anrief, ging er freundlich ans Telefon, aber er sagte, ich habe gerade also mindestens eins, wahrscheinlich zwei Gespräche auf anderen Leitungen. Ich hatte mal das Gefühl, dass Jean-Claude Juncker gerade mit ihm spricht. Sie leiten ja ein Kompetenz- und Advisory-Team. Was eigentlich bedeutet das? Also man könnte ja auch mal im Ruhestand sagen.
Unruhestand bedeutet das. Wenn Sie in dem Geschäft 11 Jahre in Brüssel waren, dann kennen Sie wahrscheinlich jeden einzelnen Minister über die letzten 10 Jahre persönlich. Also ich war für 7 Ministerräte zuständig. Sie kennen jeden Regierungschef aus der Zeit. Und dann bist du halt eingebunden in ein Netzwerk von, die Amerikaner sagen immer so schön, Old Boy Network. Okay, es gibt ein Problem in London, wie können wir das und das Problem lösen? Dann kriegst du einen Anruf von den entsprechenden Leuten und die bitten dich da halt, mal nach London zu fliegen, mal nachzuhören. Und dann aktiviert man sein Netzwerk, das kennen viele, die in dem Raum sitzen, hier auch. Also das ist nichts Großartiges, aber man ist halt noch Teil der Spinne im Netz.
Okay.
Jetzt wollen Sie wissen, was hat es mit den Regionen auf sich?
Jawohl.
Ja, ich bin mal vorsichtig, oder ich bin mal provokant und sage, der Senat ist eine tolle Idee. Und die Formulierung, wenn wir das in 20 Jahren hinkriegen, sind wir glücklich, stimmt. Wenn Sie das im Moment machen, haben Sie alle Mitgliedstaaten oder fast alle Mitgliedstaaten, die sagen, um Gottes Willen, nicht noch eine Entscheidungseinheit. Da kommt ja jetzt noch so ein Unruhestifter, wie sollen wir unsere Rechtsregeln vernünftig setzen. Die Veto-Power, wie die Politologen so schön sagen, also die Interventionskraft der einzelnen Akteure in Brüssel hat ja unheimlich zugenommen. Ich bin sehr dafür, dass wir sagen, und das ist für alle, glaube ich, selbstverständlich, Koordination der Regionen läuft ganz gut. Kooperation läuft gut, könnte aber noch besser laufen. Und Integration der Regionen, gerade der Grenzregionen, die Herr Hans angesprochen hat, lässt an vielen Stellen noch zu wünschen über. Da können wir noch viel mehr tun. Und ich setze noch einen drauf, gerade aus meiner Erfahrung, 5 Jahre in Maastricht gearbeitet zu haben. Man kann voneinander lernen. Da muss man gar nicht in die einzelnen Details gehen. Ich gebe mal ein Beispiel, er kann das sehr viel besser erklären als ich. In den 60er Jahren war die Region Limburg, Schwerindustrie, Kohle, Stahl, schmutzig. Ihr früherer Gouverneur hat mir mal Bilder gezeigt aus der Zeit, war faszinierend. Und heute ist es, bitte korrigieren Sie mich, Maastricht, die Stadt mit den höchsten Grundstückspreisen in den Niederlanden. Wie haben die das geschafft? Indem sie einen Umstrukturierungsprozess sowohl bottom-up als auch top-down gemacht haben. Das heißt, die haben mit der Unterstützung aus Den Haag, mit der Unterstützung der Königin und auf der Landesebene jede Menge, ja, ich sag mal, Attraktionen geschaffen. Internationale Institute, Spracheninstitute, Universitäten und so weiter, was dann zusammengearbeitet hat, wiederum Investitionen attrahiert hat. Und ich habe mir immer gedacht, habe ich mit Wolfgang Clement früher häufig diskutiert, eigentlich müsstet ihr in Nordrhein-Westfalen häufiger mal gucken, was die Region Limburg da zustande gebracht hat und wie.
Darüber sprechen wir gleich.
Okay.
Okay, vielen Dank soweit. Herrn Hans lasse ich jetzt einmal aus. Ich habe gleich noch eine Spezialfrage an Sie.
Alles klar.
Ich würde aber erst noch mal über die belgische Grenze gucken wollen und zunächst Herrn Lamberts bitten für eine kurze Bestandsaufnahme.
Ich würde gerne zuerst was zum heutigen Datum sagen, das für mich doch mit einem ziemlichen Wechselbad der Gefühle verbunden ist. Meine ostbelgische Heimat gehört kulturell zum Rheinland. Also heute ist Sessionseröffnung des rheinischen Karnevals. Und selbst hier kann man sich vielleicht ein Bild davon machen, was das bedeutet. Heute Morgen habe ich an offiziellen Feierlichkeiten zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges teilgenommen. Als Präsident eines belgischen Regionalparlamentes für eine Region, die jetzt seit einem Jahrhundert zu Belgien gehört, nach dem Versailler Vertrag als Folge des Ersten Weltkrieges dann zu Belgien gekommen ist. Und da haben wir dann, das sollten Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen oder vielleicht auch im Kopf etwas ausbreiten lassen, dann haben wir dann vor einem Denkmal für die ostbelgischen Soldaten, die als deutsche Soldaten gestorben sind, die belgische Nationalhymne gespielt. Das hat schon was. Darüber kann man ins Grübeln kommen. Und wenn ich dann auch daran denke, dass mein Großvater als Deutscher geboren, als Belgier dann nach dem Versailler Vertrag weitergelebt hat, 1940 wieder Deutscher wurde, wegen der rechtswidrigen, aber effektiven Annexion meiner Heimat durch Hitler-Deutschland und 1945 wieder Belgier, dann weiß man, was Frieden in Europa und gemeinsames Leben in Europa bedeutet, gerade für eine solche Region, wie es deren sehr viele andere gibt. Und mein Opa hat mir dann mal in einem Gespräch, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, gesagt, ich soll natürlich, wenn ich groß wäre, das war so ein bodenständiger Bauer, wenn ich groß wäre, soll ich natürlich studieren, aber auf keinen Fall Politik machen. An das Erste habe ich mich gehalten, an das Zweite etwas weniger, aber ich bin auch da nicht unglücklich geworden. Regionen in Europa, ja, das ist etwas ganz Besonderes. Aber was ist überhaupt eine Region? Es gibt Kilometer an intelligenter Literatur zu der Frage, was ist eine Region? Und da wird man feststellen, in jedem der 28 Mitgliedstaaten der Union und auch der 47 Mitgliedstaaten des Europarates bedeutet das etwas anders. Aber überall stellt man fest, dass sehr oft, oder an vielen Stellen stellt man fest, dass sehr oft diese Regionen eine viel tiefere Verwurzelung in dem Bewusstsein der Menschen und in deren Lebenswirklichkeit haben, als das mit den Nationalstaaten der Fall ist. Und wenn es einen Staat gibt, wo man das wohl deutlich machen kann, dann ist das sicherlich in dem an Bindestrichstaaten, Ländern nicht armen Staat, Bundesrepublik Deutschland. Diese Region spielt eine große Rolle. Und deshalb sind wir im Ausschuss der Regionen, der in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, das wäre dann im normalen Leben eine silberne Hochzeit, und das ist dann schon eine Leistung, dann auch dann 25 Jahre zusammen gewesen zu sein. Diese Arbeit im Ausschuss der Regionen besteht darin, diesen vielfältigen Gebietskörperschaften der Regionen und auch der kommunalen Gebietskörperschaften eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Und auf die Stimme kommt es in der Tat an, und ist die genügend gehört? Also ich würde mich also gar nicht mehr in den ADR zurücktrauen, wenn ich jetzt hier nicht mit Nein antworten würde. Aber ich befinde mich in guter Gesellschaft. Ich habe das vor wenigen Tagen von den Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland verfasste Papier zur deutschen EU-Präsidentschaft gelesen, das ja von den Europaministern sehr sorgfältig in 12 Punkten ausgearbeitet worden ist. Und da steht sehr richtig drin, die Position der Regionen muss gestärkt werden. Und wie macht man das? Zwei Ideen sind da drin, die alle beide richtig sind, indem man einerseits die Rolle der Vertretungen der Länder in Brüssel stärkt, ein sehr kluger Beschluss, und indem man andererseits dem Ausschuss der Regionen größeres Gewicht gibt. Und da gibt es unzählige Forderungen im ADR, wir wären gerne der Senat der Regionen. Und da steckt auch sehr viel Wahres drin, vor allem wenn man so ein bisschen bundesstaatlich vorbelastet ist. Aber die Gefahr, die Herr Kretschmann da liebenswürdigerweise uns mitgeteilt hat, sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, zur jetzigen Situation zu sagen, die Gebietskörperschaften, die Regionen müssen einen stärkeren Einfluss auf die Europapolitik ausüben können. Und da muss man verschiedene Wege finden, wie man das machen kann. Wenn man jetzt mit der Tür ins Haus fällt und sagt, wir wollen jetzt im jetzigen System das Entscheidungsdreieck zwischen oder das Bermuda-Dreieck, würde man besser sagen, zwischen Kommission, Parlament und Ministerrat noch um ein weiteres Element erweitern, dann könnte man einige Schwierigkeiten haben. Aber wenn man sagt, Jetzt machen wir mal ein halbes Dutzend konkreter Vorschläge, wie man die Schlagkraft des ADR verstärken kann, dann hat man vielleicht eine kleine Chance und zumindest werde ich die bei meiner Rede zum 25-Jährigen des ADR in Brüssel nicht verstreichen lassen. Aber bis dahin müssen wir uns noch über die konkreten Vorschläge etwas gedulden. Gibt es einen einfachen Grund für ich? Bin zwar in einem Alter, wo ich mir das leisten könnte, ohne Rückendeckung meiner politischen Fraktionen etwas zu sagen, aber mir wäre doch lieber, dass die Vorschläge, die ich da machen werde, von den Fraktionen des Ausschusses der Regionen auch mitgetragen werden. Und das muss zurzeit noch ausgehandelt werden.
Vielen Dank. Danke. Wir schließen die Einführungsrunde mit Marc Speich ab und ich glaube, Herr Speich, Sie könnten zu der Brüsseler Perspektive auch noch ein bisschen die Berliner hinzufügen. Das ist ja ein Gebiet, auf dem Sie sich, ein Bereich, in dem Sie sich eben auch tummeln.
Ja, ich bewege mich in der Tat in dem Spannungsfeld zwischen Berlin, Brüssel und Düsseldorf.
Ja. Auch ein Bermuda-Dreieck eigentlich?
Ein Bermuda-Dreieck anderer Art, ja. Aber ich würde auch gerne noch einmal sozusagen, weil das ja einige getan haben, historisch zurückgehen. Aber nicht so weit wie Herr Lambert, sondern 30 Jahre. Das Wochenende ist ja noch nicht so lange her und da spielt Berlin dann eben doch auch eine Rolle. Der Geist von 89, die Freiheitssehnsucht der Polen und Ungarn, diese zuerst noch etwas schüttere Hoffnung, Grenzen zu überwinden, die den Kontinent so lange zerrissen hatten. Und vor allem, das finde ich so bemerkenswert, der Wille zu einer gemeinsamen europäischen Zukunft. Das war 89 greifbar. Und was ist heute? Wir hatten die Finanzkrise 2008, die Staatsschuldenkrise, die Eurokrise, die Nord und Süd auseinandergetrieben haben, die Grenzen zwischen Nord- und Südeuropa vertieft haben. Wir hatten die Flucht- und Migrationskrise von 2015, die Ost und West auseinandergetrieben haben, die Grenzen dort vertieft haben. Und das in einer Situation, und das hat der Ministerpräsident Hans ja deutlich gemacht, wo die Herausforderungen eigentlich mehr Gemeinsamkeit denn je verlangen. Und wenn wir heute den Wunsch, Grenzen zu überwinden, auf der einen Seite und vor allen Dingen auch den Willen zu gemeinsamer europäischer Zukunft suchen, dann finden wir den in den Grenzregionen. Da ist er lebendig. Und deswegen ist das nicht nur eine Frage, wie ich meine, dieses pragmatischen Miteinanders. Das spielt eine ganz große Rolle, das ist klar. Wie arbeiten die Rettungsdienste, wie arbeitet die Polizei über die Grenzen hinweg zusammen? Aber eine entscheidende Frage ist dieser Wille zur europäischen Zukunft. Und die Frage ist, wie übersetzen wir das nach Brüssel? Und in der Tat, der Senat, das ist eine schöne Traumvorstellung. Und momentan ist es zu wenig. Wenn es heute trotzdem gelingt, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, weil Karl-Heinz Lamberts als Präsident sozusagen die formal institutionelle Machtlosigkeit des Ausschusses der Regionen auf eine virtuelle Weise sozusagen im Informellen machtvoll gestaltet, indem er Schwerpunkte setzt, indem er Themen sucht, die für die Region wichtig sind und die besetzt. Und nur so kann man, glaube ich, als Region erfolgreich sein. Wenn wir zu allem und jedem, was Brüssel macht, eine Meinung haben, dann haben wir letztlich keine Meinung, dann werden wir auch nicht wahrgenommen. Es geht darum, wirklich die regionalen Schwerpunkte zu suchen. Manchmal brauchen wir, jetzt komme ich auf Berlin zurück, die Berliner Unterstützung. Aber ganz ehrlich, Berlin wartet nicht auf die Bundesländer und die Regionen, wenn es um Brüssel geht. Das ist die nüchterne Realität und deswegen müssen wir schon dafür sorgen, dass, ich nehme das mal als Beispiel von Nordrhein-Westfalen, dass ein Bundesland, das 18 Millionen Einwohner hat, siebtgrößte Volkswirtschaft der EU, dass wir auf andere Weise Gehör verschaffen. Das geht manchmal mit der Bundesregierung, aber eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass unsere Stimme auch unabhängig von Berlin gehört wird.
Ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen. Sie haben Ungarn erwähnt. Ich habe heute im Guardian einen Beitrag gelesen über George Soros, den Sie wahrscheinlich alle kennen, den ungarisch-britischen Investor. Viktor Orban hat mithilfe einer Stiftung, die Soros finanziert hat, ein Stipendium in Oxford gehabt und sich dort sozusagen die europäische Perspektive angeeignet, um sich dann, könnte man vielleicht sagen, gegen Europa zu wenden mit diesem Wissen. Das ist auch ein Teil unseres Kontinents. Lieber Herr Hans, ich habe Ihnen ja die ein oder andere Spezialfrage versprochen. Sie haben vorhin über die wechselhafte Geschichte des Saarlandes gesprochen. Und wenn man mal so schaut, was seit dem Wiener Kongress, also 1815, eigentlich alles im Saarland widerfahren ist. Da gehören nämlich Zugehörigkeiten zu Preußen dazu, zu Bayern übrigens auch, zu Frankreich und zu Deutschland. Und da wollte ich Sie fragen, wo war es eigentlich am schönsten?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Saarland feiert ja im nächsten Jahr sozusagen als zusammenhängendes Gebiet 100-jähriges Jubiläum. Wir nennen das Saar 100. Also wir waren deutsch, wir waren französisch, wir waren unabhängig, aber wir waren immer eigenständig. Und deswegen kann man als Saarländer eigentlich nur sagen, der Saarländer, die Saarländerin ist per se eine eigenständige Persönlichkeit. Wir sind glücklich als Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Das war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung. Aber man muss wissen, das, was uns als Region und als Menschenschlag auch zusammengeschweißt hat, das ist letztendlich unsere wechselvolle Geschichte. Also ich meine, ich habe neulich bei meiner Großmutter zu Hause ausgeräumt, als sie verstorben war. Und das, was man da allein an Pässen, an Währungen findet in so einer Situation, das zeigt, glaube ich, nochmal, was es bedeutet, wenn man sich anguckt, wie lange wir jetzt schon da keine Wechsel mehr hatten und wir mittlerweile eine gemeinsame europäische Währung haben. Und das weiß man in einer Grenzregion wie dem Saarland am besten zu schätzen. Von daher sind wir mit Sicherheit auch Europäerinnen und Europäer und als solche fühlen wir uns auch.
Wäre das Vereinigte Königreich auch mal eine Alternative gewesen für die Saarländer?
Die Frage hat sich eher selten gestellt. Man muss allerdings wissen, dass das heutige britische Königshaus tatsächlich auch Wurzeln ins Saarland hat. Also das Haus Sachsen-Coburg hatte auch eine Vertreterin, die mal nach St. Wendel verbannt wurde. Man dachte damals wohl, dass sie dort tatsächlich ein kärgliches Leben lebte. Sie wurde dort aber im wahrsten Sinne des Wortes hofiert und wir hatten eigentlich vor kurzem erwartet, dass die Queen noch einmal die Chancen der Freizügigkeit nutzt und zu Gast im Saarland ist. Sie hat es dann ausgeschlagen. Ich glaube, das war ein Fehler.
Im Grunde können wir ja alle froh sein, dass daraus nichts wurde, weil sonst bräuchten wir heute ja eine Backstop-Lösung für das Saarland. Ne? Herr Getschmann hat vorhin schon den Impuls gegeben in den Strukturwandel, Herr Bovens, den Sie in Ihrer Region erlebt haben. Ja. Und der Frage wollen wir jetzt gerne nachgehen in der zweiten Runde. Also an welcher Stelle können eben Regionen Vorbilder sein für Nationalstaaten? Rhein-Ruhr-Region, 11 Millionen Einwohner, also ein Riesengebiet. Sie haben in Ihrer Region den Strukturwandel, Bergbau ist da das große Thema, also ja. Energiewende erlebt. Ja. Was können andere von Ihnen lernen?
Ich würde mich etwas bescheiden nach äußern, weil Limburg ist nur eine sehr kleine Provinz, wir haben nur 1,1 Millionen Einwohner, also das ist nicht zu vergleichen mit NRW. Also wir sitzen nicht ganz auf Augenhöhe mit Nordrhein-Westfalen, aber was wir gemacht haben in 65, das war damals, hat man gesagt, den Bergbau sollte, man sollte aus den Kohlen aussteigen. Das war schon in 65, war das schon der Fall. Und das war eine sehr schwere Entscheidung für die niederländische Regierung. Es gab da 70.000 Arbeitsstellen, die da in 10 Jahren Zeit auch verschwunden sind. Also das ist für eine Provinz ist das sehr groß. Und das, das hat schon Herr Kretschmann auch schon gesagt, es gibt zwei Bewegungen gegeben. Es hat eine Bewegung gegeben von oben ab, von der Regierung, die gesagt hat, ja, wir werden andere Wirtschaftsstrukturen schaffen, also es kommt da eine Universität, es kommt ein Spital, da gibt es neue Industrie, es gibt da chemische Industrie, es gibt da jetzt auch eine Automobilfabrik. Aber auch die Provinzregierung selber hat sich entschieden, dass die Strukturwandel auch von unten ab aufgebaut werden soll. Und wir haben gesagt, es kann nicht alles aus Den Haag kommen oder aus Brüssel kommen, wir sollten auch selber etwas machen. Und das war, das war die zweite Welle, das war die Welle von 85 bis 90, 95. Und das war, dass wir uns mit Kenntniswirtschaft vertraut gemacht haben, dass wir uns mit Logistik vertraut machen haben, dass wir uns auch mit der Zusammenarbeit mit NRW und mit Wallonien und Flandern betätigt haben. Also es gibt da sicher, dass auch die eigene Bevölkerung sich aufgerichtet hat und gesagt habe, ja, wir sind selber wir stehen da selber am Flug, um das vorherzubringen. Entschuldige mich für das Deutsche, für die Heiterkeit haben Sie einen Rudi Carrell-Deutscher eingeladen, also das bin ich jetzt. Aber das gab es wirklich. Das gab es auch die, den Schwung gab es von den Limburger selber, dass sie das in eigener Hand nehmen sollten. Und das ganz zusammen, da sind wir auch ein bisschen klug gewesen, auch auf die richtige Zeit nach Brüssel zu schauen, wenn dann das Interreg-Programm startete, das war auch in der Maastrichter Vertrag, rein der Ausschuss der Region. Also wir haben auch damit mitgespielt, mit unseren Nachbarn in, ja, aus in NRW, also aus in Flandern und Wallonien und in Ostbelgien. Und das hat es jetzt, ja, es ist nicht ganz ein Wirtschaftswunder, aber es ist schon beeindruckend, was jetzt geschehen ist. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in den Niederlanden, nach den Provinzen Zeeland, glaube ich, aber das ist eine Zweitstelle. Und auch in Wachstum ist es jetzt sehr gut. Aber die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war da sehr wichtig. Unsere Zusammenarbeit mit der RWTH in Aachen oder die Zusammenarbeit mit der Universität Lüttich oder die Zusammenarbeit mit Hasselt, das hat uns mehr vorangebracht und ist auch, ich glaube, ein Beispiel für eine Nationalregierung. Wir verstehen unsere Leute an der anderen Seite der Grenze besser, als die Leute in Den Haag das tun. Wir sprechen unsere Nachbarsprachen etwas besser, als Jan-Klaas Hültenach das macht oder Johan Cruyff. Also es gibt da auch noch sehr große Chancen, dass wir das auch noch weiterbringen können.
Vielen Dank. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mit uns in unserer Sprache sprechen, weil das erlaubt es uns, die Diskussion so zu führen. Vielen Dank. Wahrscheinlich ist es auch besser, als wenn wir es auf Niederländisch versuchen.
Wir können es auch noch auf den Maastrichter Mundart machen. Das ist es selber wie Örker Platt, also können wir das auch noch machen. Aber ich weiß nicht, ob in Essen auch noch ein Örker Platt gesprochen wird oder verstehen wird. Aber
müsste ich passen dann, ja.
Herr Gretschmann, aus Ihrer Perspektive, was sind Vorbilder in Regionen? Was können vielleicht auch Nationalstaaten von Regionen lernen?
Ich würde erst mal sagen, wo ist das Defizit? Und das Defizit ist sehr häufig ein Defizit des Verkaufens. Also was man auf Neudeutsch Framing nennt. Welchen Rahmen geben wir diesen ganzen Bestrebungen? Da fällt mir als allererstes ein, wenn du vor 5 oder 10 Jahren in Brüssel gesagt hast, Subsidiaritätsprinzip, dann haben wir gesagt, Subsidiarity Principle, you mean subsidies or what? Also Subventionen, völlig missverstanden. Also dieses Konzept haben wir nie richtig rübergebracht, das ist der erste Punkt. Dann mein früherer Chef und von mir sehr verehrter Kollege Hermann van Rompuy, der hat mal in einer Karlspreisrede, die wir auch noch aufgeschrieben haben, gesagt, was wir vergessen haben in dem ganzen Konzept von Europa, ist der Place statt dem Space. Das hört sich jetzt schön an, wie kann man es übersetzen? Also in einer globalisierten, generalisierten Wirtschaftswelt haben wir vergessen, dass es Leute gibt, die davon gar nichts haben, sondern die an ihrem Platz sitzen, heimatnah, was Hans erzählt hat, die Orientierung, die Identifikation mit der persönlichen oder dem Nahfeld. Das ist der zweite Punkt, den man in das Framing reinpacken muss. Dann muss man aufpassen, ich sage das mal so spaßig, es gibt in Brüssel so etwas wie 4 Hauptsätze der Europapolitik. Die müssen wir auf der regionalen Ebene auch beachten. Das erste heißt, das Dringliche verdrängt das Wesentliche. Also immer das, was dringend ist, ist im Vordergrund, aber die langfristig wesentlichen Strukturänderungen, die gehen wir gar nicht richtig an. Zweiter Hauptsatz ist, angesichts von Hindernissen ist die kürzeste Strecke zwischen 2 Punkten niemals eine Gerade. Und das merken wir gerade in der also bei den Regionen ganz besonders, aber in den Politiken zwischen den Nationalstaaten. Das ist, was wir Ökonomen nennen, eine kurvilineare Funktion. Die geht mal so, mal so, mal so, mal so. Das muss man beachten, sonst kommst du nie ans Ziel. Der dritte Punkt ist, Dinge sind nie das, was sie scheinen. Ich könnte Ihnen jetzt für jedes Unmengen an Beispielen nennen. Es gibt Dinge, die erscheinen, als seien sie sachgerecht, haben aber ganz andere Hintergründe. Ich gebe nur ein Beispiel, dass das Parlament die französische Kommissarsanwärterin gestürzt hat oder nicht akzeptiert hat, hatte überhaupt nichts mit der Sachfrage oder ihrer Korruptionsneigung oder sonst was zu tun. Da wollte das EP dem Macron eins auswischen. Ich sage das mal ganz simpel. Und der vierte Punkt heißt einfach, es gibt so etwas wie eine neue Unübersichtlichkeit. Das heißt, man muss mit vielen Bällen gleichzeitig spielen und auch das gehört zu dem Framing. Und jetzt mache ich einen Vorschlag. Das hört sich jetzt aber wieder großartig an. Man kann ganz viele Dinge machen. Man kann Sprachstudien über die Grenzen vermitteln, man kann den Arbeitsmarkt noch stärker integrieren und so weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass die Regionen Europas mal auf so eine Idee kommen wie, wir machen nicht einen Senat, sondern wir machen statt einer Declaration of Independence, also einer Unabhängigkeitserklärung, eine Declaration of Interdependence. Wenn du sowas aufsetzt, ist das zwar symbolisch, aber es kann einen Rahmen abgeben für all das, was wir in der interregionalen Zusammenarbeit machen wollen.
Okay, vielen Dank. Herr Lamberts, ich würde die Frage gerne noch um etwas ergänzen. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass in grenzüberschreitenden Regionen das Wirtschaftswachstum wächst, und zwar um bis zu 8%. Welche Hürden müssen eigentlich noch abgebaut werden, um diese Zusammenarbeit zu verbessern über die Grenze hinweg?
Es gibt vor allem eine Studie, die besagt, dass man, wenn man eine Reihe Hürden abbauen würde, 8% mehr drin wären. Das ist eine ganz tolle Studie, die 2015 gemacht worden ist und die dann auch zu einer sehr guten Mitteilung der Kommission in Sachen grenzüberschreitender Zusammenarbeit geführt hat und deren Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Und da sind diese ganzen Hürden identifiziert worden. Und es stimmt, man kann noch vieles besser in Europa machen, wenn man diese Hürden, die immer noch bestehen, obschon wir den Binnenmarkt schon seit 1992 haben, abbaut. Das ist auch nicht sehr überraschend. Wenn Sie sich eine Weltkarte anschauen und die auf dem Tisch flachlegen, dann fällt Ihnen besonders deutlich auf, wie klein Europa eigentlich ist und schon gar die Europäische Union. Aber Ihnen fällt auch auf, dass es mit Abstand der Kontinent ist, wo die höchste Dichte an Staatsgrenzen festzustellen ist. Und wenn man da jetzt mehr Kooperation hinbekommt, ist das ganz wichtig. Kooperation zwischen den Staaten, aber auch Kooperation zwischen den Regionen. Denn die regionale Vielfalt ist oft in den einzelnen Staaten mindestens so groß wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und es gibt aus meiner Sicht eigentlich ein Erfolgsrezept. Zumindest glaube ich, das so in dem halben Jahrhundert, wo ich jetzt tätig bin, festgestellt zu haben. Aber ich habe es auch irgendwo gelesen, ganz einfach gesagt oder offen zugegeben. Erfolgreiche Regionen sind tief verwurzelt und breit vernetzt. Wenn diese beiden Dinge stimmen, wenn die Menschen stolz auf ihre Region sind, wenn sie sagen, wir packen das an, wir lassen den Phönix fliegen oder machen sonstige Dinge über Tage, dann hat das eine große Bedeutung. Aber wenn man sich jetzt dann sagt, das machen wir jetzt allein und wir kämpfen jetzt gegen den Rest der Welt, geht das nicht. Und deshalb ist die Idee mit der Deklaration über Zusammenarbeit eine sehr wichtige. Es gibt übrigens schon sehr viele Texte, die in diese Richtung gehen. Ich nehme aber gerne die Idee noch mit, um sie auch nochmal so prononziert zu bringen, wie Sie es jetzt gemacht haben. Denn das ist in der Tat wichtig, dass Regionen, die gemeinsame Interessen haben oder die komplementär zueinander sind, kooperieren. Und ganz besonders gut klappt das natürlich an den Grenzen. Dort haben wir gleichermaßen ein Laboratorium und einen Motor, der da spielen kann oder die da spielen können. Und immer wenn es gelingt, über die Grenzen hinweg zu kooperieren, kann man sicherlich festhalten, da entsteht ein großer Mehrwert. Es ist nicht nur ein Paradigmenwechsel, die Leute stehen nicht mehr Rücken an Rücken, sondern Gesicht zu Gesicht. Und das ändert schon ein bisschen im Leben, wenn Sie Kontakt mit jemandem haben wollen. Und Sie können gemeinsam etwas machen und wenn es Ihnen gelingt, das auch erfolgreich zu machen, dann haben Sie sehr schnell mehr erreicht, als wenn Sie jeder für sich alleine herumwurschen. Aber das ist nicht immer so einfach. Die Friedhöfe sind voll von Politikern, ich meine jetzt die politischen Friedhöfe, die zu schnell und unbedacht grenzüberschreitende Zusammenarbeit gepredigt haben und ihre Menschen nicht mitgenommen haben. Ich nehme auch da ein kleines Beispiel. Vor etlichen Jahren stand mal das Angebot im Raum, was immer noch steht, auf der Expo Real in München, die Euregio Maas Rhein als Wirtschaftsstandort grenzüberschreitend gemeinsam zu vermarkten. Und dann ging es um die Frage, welcher Titel? Euregio Maas Rhein kennt kein Mensch auf der Welt. Und das kostet zu viel, das bekannt zu machen, dass die Messe schon lang vorbei ist. Dann kam dann die Idee, machen wir das doch unter dem Titel Aachen. Aachen mit irgendeinem Beiwort. Das war eine vernünftige Idee, vor allem wenn man weiß, dass gerade zu der Zeit die Exzellenzuniversität auch noch im Gespräch war und so weiter. Aber dann hätten Sie mal erleben müssen, was es hieß, auch in dem Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, aber auch bei den anderen, klarzumachen, wir geben jetzt Geld aus, um uns gemeinsam mit den Deutschen in München unter dem Titel Aachen zu vermarkten. Das ist nicht so einfach, selbst jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Vielen Dank. Herr Speich, können Sie noch ergänzen, an welcher Stelle konkret Hürden abgebaut werden müssen? Sie konkrete Bereiche, die Sie bewegen?
Ach, die Hürden gibt es ja in der Tat noch. Also Herr Bowens hat ja schon angedeutet, was wir gemeinsam mit den Niederlanden machen. Wir haben jetzt auch ein ganz neues Format eingeführt, die Grenzlandkonferenz hat zum ersten Mal dieses Jahr getagt in Venlo, wo eben die drei niederländischen Grenzprovinzen, drei Bezirksregierungen aus Nordrhein-Westfalen, die Landesregierung, die vier Euregios, alle zusammenkommen, um diese Probleme aufzuarbeiten. Und die Themen sind die, wenn man so will, die Klassiker. Das ist die grenzüberschreitende Mobilität. Das ist ein Thema, das natürlich auch innerhalb eines Metropolverbandes wie dem Ruhrgebiet ein Thema sein kann, aber es ist eben über die Grenze hinweg auf jeden Fall ein Thema. Wie funktioniert sozusagen der ÖPNV? Wie funktionieren Semestertickets über die Grenzen? Wie arbeiten unterschiedliche Dienste in unterschiedlichen Rechtsgefügen sinnvoll miteinander zusammen? Also, wir haben ja, und das ist ja manchmal sehr kompliziert, für bestimmte Gesetze ist auf der einen Seite die nationale Ebene zuständig, auf der anderen Seite das Land. Wer verhandelt hier mit wem? Wir haben unterschiedliche Sozialgesetzgebung, das ist mit das Komplizierteste überhaupt. Das macht aber die Zusammenarbeit manchmal schwierig. Wir haben immer noch Probleme bei der Anerkennung von bestimmten Abschlüssen, obwohl wir Fachkräftemangel in bestimmten Branchen haben und obwohl es das Angebot auf der einen oder anderen Seite gibt. Also da ist noch nichts perfekt, aber das Gute ist, dass wir in dieser Grenzlandkonferenz einen Katalog haben, den wir eigentlich systematisch abarbeiten. Und hier will ich auch mal was zu Berlin sagen, weil ich mich eben ja sozusagen mit Blick auf Brüssel dafür die Eigenständigkeit eingesetzt habe. Ich sehe hier den deutschen Botschafter in Den Haag, Herrn Brengelmann in der ersten Reihe. Hier arbeitet die Bundesregierung einfach hervorragend mit. Die deutsche Botschaft in Den Haag unterstützt diesen Prozess, weil es eben viele Dinge gibt, die wir eigentlich nur auf Ebene der Bundesgesetzgebung verändern können. Und dann brauchen wir einfach den Bund. Und der Bund, glaube ich, ich darf das sagen, erkennt auch, dass es eine Ebene der subnationalen Beziehungen gibt, die einfach sehr wichtig sind für das Gesamtgefüge der Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland. Und hier funktioniert das, das will ich wirklich mal sagen, auf hervorragende Weise.
Ich würde gerne Tobias Hans etwas fragen. Sie sind ja in einer wirklich in einer großen, prosperierenden und sehr erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterwegs. Was gelingt eigentlich besser, die grenzüberschreitende Kooperation mit anderen Regionen oder die innerhalb der staatlichen Grenzen?
Also ich will zuerst mal eine kleine Anmerkung machen, die Sie mir hoffentlich gestatten, weil Sie eben auch fragten, inwieweit kann eine solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch vorbildlich sein für den nationalen Rahmen. Da darf man nicht prätentiös werden. Ich habe zu Beginn meines Amtsantrittes zwei Tage später mit dem EU-Kommissar Frans Timmermans zusammengesessen. Er hat von seinem Großvater berichtet, der Bergmann war wie mein Urgroßvater. Und die bergmännische Tradition, der Zusammenhalt, der war immer schon international. Die haben super miteinander zusammengearbeitet vor dem Zweiten Weltkrieg und trotzdem waren sie nachher erbitterte Feinde. Deswegen darf man sich nicht dieser Illusion hingeben, dass wir auf regionaler Ebene das regeln können, was der Nationalstaat regeln muss. Das muss nationale Ebene machen und wir müssen dafür bürgen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben auf nationaler Ebene, dass das erfolgt. Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die regionalen Vertreter, wir in Deutschland, die Französischen auf französischer Seite, die Luxemburger, da ist Region und Nationalstaat manchmal das Gleiche, aber auch in den Niederlanden gilt es, glaube ich, dass man sich darüber bewusst wird, dass nur wenn man zusammenarbeitet, auch auf nationaler Ebene letztendlich Grenzregionen profitieren können. Und die nationalen Ebenen sorgen dafür, dass auch Hemmnisse abgebaut werden. Die EU-Kommission und die luxemburgische Regierung haben einen Studienauftrag gegeben, die besagt, wenn man 20% weniger bürokratische Hürden hätte, würde das zu einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 2% führen. Für das Saarland macht das aus 700 Millionen Euro jedes Jahr. Können Sie es in etwa auf das Land Nordrhein-Westfalen umrechnen, was das bedeutet? Das zeigt, der volkswirtschaftliche Nutzen von interregionaler Zusammenarbeit, der ist so groß, dass ich glaube, sind wir gut beraten, wenn wir auch als Bundesländer alles dran setzen, dass unsere Bundesregierung versteht, dass wir zum Beispiel, was die Freizügigkeit und was das Formularwesen in diesem Zusammenhang angeht, endlich zurückrudern müssen und auch auf die französische Seite zugehen müssen an dieser Stelle. Und da meine ich, kommt uns was zugute. Ihr Ministerpräsident Armin Laschet ist der Beauftragte der deutschen Bundesregierung als Ministerpräsident für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Wir arbeiten auf Bundesratsebene sehr eng auch zusammen mit unseren Freundschaftsgruppen, auch über die Grenzen hinweg, sodass man gar nicht sagen kann, das eine gelingt weniger als das andere. Ich glaube, das eine und das andere muss man zusammenführen. Und deswegen bin ich froh über unsere Form des Staatsaufbaus und auch dem klaren Bekenntnis zur europäischen Zusammenarbeit. Und das müssen wir uns erhalten, denn das sichert Frieden, es sichert Freiheit und es sichert Wohlstand.
Ich habe verstanden, dass Sie beides schön finden, also das Grenzüberschreitende, aber auch das mit den innerdeutschen Regionen.
Ja gut, ich sage mal, für uns in Saarbrücken ist es manchmal tatsächlich so, dass Paris die nähere Hauptstadt ist. Also nicht nur durch die bessere Verbindung, die es da gibt, weil man in Frankreich Bahn fahren kann und Züge auf den Weg bringen kann, sondern eben auch, weil ich natürlich als saarländischer Ministerpräsident am Boulevard Saint-Germain auch ein Büro habe und dort natürlich auch die Akteure treffe, die dann auch zuhauf gerne kommen, weil selbst in Frankreich kennt man auch saarländische Küche und insofern werden da Kontakte geknüpft. Es macht in der Tat beides Spaß.
Damit können wir nicht dienen, aber wir haben es nicht so weit in ein Fußball-Bundesliga-Stadion wie Sie.
Ja, danke. Ich bin froh, dass ich nicht in Köln bin heute.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Bovens? Arbeiten Sie gerne mit der Rhein-Ruhr-Region zusammen, ja, in die Sie ja ohne Stau fahren können.
Wie wir ohne Stau jetzt, ja. Ich muss noch zurück. Also. Ja.
Zurück wahrscheinlich auch.
Natürlich geht das auch. Ja.
Aber das können wir für Sie organisieren.
Ja, danke sehr.
Den Stau meine ich.
Ja, wir arbeiten sehr, sehr, ja, das ist sehr angenehm, um zusammenzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass Sie sagen, dass wir mehr zusammenarbeiten mit unseren Nachbarn in Deutschland als mit unseren Nachbarn in Brabant oder Gelderland. Limburg ist eine Grenzprovinz, wir haben 40% der holländischen Grenze liegt in Limburg, also ich sage immer, Maastricht ist ganz näher Deutschland, ist auch sehr näher Belgien, aber es ist auch sehr näher Holland, also das ist, da kann man schon sagen, dass es eine Grenzprovinz ist, aber von der Mentalität her oder die Kultur her, das ist ja auch was die Bürger selbst spüren, wenn wir da erfolgreich sind, dass wir sagen können, dass sie auch nicht nur Limburger Identität haben, aber auch eine Eurego-Identität oder eine Grenzidentität haben. Und wir können sie sehen lassen, dass es zum Beispiel jedes Wochenende mehr Kultur gibt in einem Kreis von 100 Kilometern von Maastricht, hier in der Eurego-Maas-Rhein, als es in den Randstadt in Amsterdam oder Den Haag gibt. Oder dass es hier auch sportliche Sachen gibt oder Musik oder das Fernsehen oder all die Sachen. Ja, dann glaube ich, dass die Zukunft in einem Grenzbezirk oder einer Grenzregion besser ist als in einem Nationalstaat, wo Amsterdam und Den Haag viel weiter weg sind als Essen, Düsseldorf, Lüttich, Brüssel, Luxemburg etc. Also, ja, ich bin da sehr für. Das ist noch ein Problem, das wir da haben. Das ist, dass ich habe mein Deutsch gelernt von dem deutschen Fernsehen. Also ich bin aufgewachsen mit das zweite deutsche Fernsehen, mit Dieter Thomas Heck, die Mainzelmännchen, die Sendung der Maus, kennen Sie alles. Aber also jeder, der über den Jahresschnitt, Durchschnitt 30 oder 30 plus ist, der ist noch aufgewachsen mit deutschem Fernsehen. Das geschieht jetzt nicht mehr. Ich habe geguckt nach Lokalzeit Aachen, jetzt bekommen wir Lokalzeit Aachen nicht mehr in Limburg. Das ist auch nicht auf den Kabel noch zu sehen. Man soll selber suchen auf Internet, dann geht das. Und so ist es auch mit Wallonien, das ist auch mit Belgien, auch mit Flandern. Also für die Leute ist es sehr schwer, um zu erfahren und zu sehen, was im Nachbarland geschieht. Zum Beispiel, dass der Armin Laschet aus Burtscheid kommt, das wusste ich nur, weil wir uns getroffen haben und in Öckerblatt gesprochen haben. Das wusste man nicht. Ich wusste, dass es in NRW einen neuen Ministerpräsident gab, aber dass er so aus der Nähe, und meine Großmutter war auch von Aachen, also das war schon ein Band. Jetzt duzen wir uns und sprechen wir platt, wenn das nötig ist. Aber das ist, das soll man selber erfahren. Also ich glaube, dass die Medien noch sehr viel mehr grenzüberschreitend machen sollen, als jetzt der Fall ist. Und das ist auch in der Sache der Sprache. Wir sollen, jeder kann Deutsch lernen, aber dann soll er das selber die Mühe machen. Wir hören das Deutsch nicht mehr von selbst in den Medien, in den Fernsehen. Und das ist eine schwierige Sache. Also wir sollen noch mehr machen, dann nur den wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder die administrative Zusammenarbeit. Oder, das geht schon voran, das machen wir schon die kommenden 10 Jahre. Aber die kulturelle Zusammenarbeit, die es früher sehr viel gab in Grenzregionen, gibt es jetzt viel weniger. Und da ist die Zukunft von Europa. Wir sollen unsere Nachbarn kennen, schätzen und damit zusammenleben. Okay.
Wir haben jetzt viel gesprochen über die Stärke von Regionen, über Kooperationen von Regionen. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich gerne noch einmal aufmachen möchte. Das ist der Aspekt Separatismus als Problem. Wir erleben das in Spanien mit den Katalanen, aktuelle Wahlergebnisse mit einem hohen Anteil für die Rechtspopulisten Vox, die massiv gegen jede Trennungsbemühung sind. Wir sehen das beim Brexit mit der Idee der Schotten innerhalb der Europäischen Union zu verbleiben. Und ich möchte gern Herrn Götzmann fragen, was ist denn ein lösungsorientierter Ansatz, um mit diesen Bestrebungen in Regionen sinnvoll umzugehen und Lösungen zu finden?
Also wenn wir dafür eine Lösung hätten, hätte man einen Nobelpreis verdient. Die haben wir nicht. Das Problem besteht einfach darin, dass du hast überall, und das ist was, was parallel ist, das läuft nicht in den einen so und in den anderen so, du hast überall eine Art regionalen Egoismus. Und den gibt es, was mit der Identität der Regionen zu tun hat. Das hat jetzt nichts mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu tun. Die Schotten können sehr wohl mit Irland oder mit England gut kooperieren. Die wollen aber unabhängig sein. Das kannst du im Prinzip nur ausschalten durch etwas, was eigentlich in Europa wir primär entwickelt haben, nämlich einen ganz diffizilen, horizontalen und vertikalen Finanzausgleich. Ich weiß, dass die Spanier ein Riesenproblem haben, zum Beispiel, dass sie keine gesettelten Finanzausgleichsströme in ihrer Verfassung haben. Also eine Lösung, die man im Moment in Spanien diskutiert, ist eine völlige Neuauflage des Föderalismusgedankens mit der entsprechenden Stärkung der einzelnen Finanzströme, weil man dann hofft, dass die Katalanen in der Lage sind, einerseits Solidarität zu üben, aber gleichzeitig das Gefühl entwickeln, unser Geld wird nicht verschwendet. Ich meine, Karl-Heinz Lambert weiß das besser als ich, das habt ihr in Belgien ja auch irgendwo, ne, zwischen Flandern und Wallonien. Also diese Egoismen, die auf der ungleichen ökonomischen Entwicklung basieren, die muss man ausgleichen. Das kann man im Prinzip nur durch so eine Neuauflage eines Föderalsystems, vor allem Fiscal Federalism, also fiskalischen Föderalismus. Und im Endeffekt steht dahinter die Idee, wie erreiche ich Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Nicht Gleichheit der Lebensverhältnisse, aber Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, was wir in Deutschland ja auch noch nicht völlig erreicht haben.
Herr Lammerts, nehmen Sie doch bitte gleich auf. Sie kennen ja nun das wirklich durch das Thema der Flamen und Wallonen. So genügend.
Ja, ich nehme an, dass Sie jetzt nicht wirklich wollen, dass ich Ihnen das jetzt alles erzähle, was zwischen Flammen und Wallonen so passiert in Belgien, vor allem zu Zeiten, wo es wieder mal sehr schwierig ist, eine Bundesregierung zu bilden. Aber zu Belgien möchte ich Ihnen dann doch einen Satz sagen. Es ist nie so schlimm, wie es von außen aussieht, aber es ist auch nie so ruhig, wie man meinen könnte, wenn man nicht gerade gezopft wird. Und dazwischen liegt das, was man den belgischen Kompromiss nennt. Ja, den definiere ich Ihnen dann mal, wenn Sie mir die Zeit erlauben. Man geht also aus von zwei völlig unvereinbaren Standpunkten. Aber die müssen so richtig unvereinbar sein. Und dann diskutiert man sehr lange, laut und vor allem länger über die Nacht hinweg. Das fällt dann für die Morgennachrichten immer sehr gut, wenn dann auch nichts geeinigt werden konnte. Und wenn dann eine Einigung kommt, dann muss die natürlich so um 7 morgens da sein. Und dann hat man eine Lösung irgendwann, die ist so kompliziert, dass keiner sie genau versteht. Das ist aber sehr wichtig, dass das so ist, denn dann kann nämlich keiner behaupten, er hätte gewonnen. Oder andersrum, er hätte verloren. Also bis dahin können Sie noch mitkommen. Ja. Aber dann kommt die entscheidende Frage, an der man einen belgischen Kompromiss erkennt. Es funktioniert in der Praxis. Irgendwie. Und das ist das ganz Entscheidende. Und wenn man dieses Prinzip auf das ein oder andere europäische Problem übertragen würde, dann kann man schon mal weiterkommen. Vielleicht ist das der Grund, warum ja jetzt auch schon mal bei den 3 bisherigen Präsidenten des Europäischen Rates 2 aus Belgien stammen. Doch, jetzt mal Scherz beiseite. Ich würde auch gerne etwas zu dem Thema Katalonien sagen.
Frage, könnten wir Sie mal als Zwischenstep als Berater der GroKo im Bund bekommen? Das wird, glaube ich, helfen.
Ich war 15 Jahre lang Ministerpräsident mit einer Stimme Mehrheit im Parlament. Ich habe mich bei so vielen Leuten angeboten, zu erklären, wie man das machen kann, aber die haben nie den Ratschlägen gefolgt. Aber die GroKo...
Vielleicht braucht es auch mehr Saarländer.
Die GroKo ist sich schon selbst kaputt verhandelt. Das ist... Die brauchen keine Hilfe aus dem
Ausland. Im Saarland.
Mehr Saarländer.
Aber zu Katalonien jetzt ein Wort, weil das wirklich ein ganz wichtiges und schwieriges Thema ist, auch für die globale Debatte, die wir heute hier führen, welche Rolle sollen Regionen in Europa spielen? Denn das kommt direkt als Argument, ihr wollt doch nicht wirklich die Regionen stärken oder möchtet ihr, dass morgen früh alle so sich verhalten wie Katalonien? Das habe ich zum Beispiel sehr hart zu hören gekommen von einem allerdings ziemlich unqualifizierten Gesprächspartner, ich sage auch nicht, wer es war, in der Taskforce Subsidiarität, die Anfang 2018 getagt hat. Wenn es Probleme wie Katalonien gibt, dann muss man sich zuerst doch mal eines in Erinnerung rufen, nur die allerwenigsten der 300 Regionen, die es in Europa gibt, stehen jeden Morgen auf, putzen sich die Zähne und schauen dann in den Spiegel, um sich die Frage zu stellen, wie kann ich heute Abend ein unabhängiger Staat geworden sein? Das ist also nicht die Situation. Aber es gibt Stellen, wo diese Unzufriedenheit mit dem Status quo so groß ist, dass man von Unabhängigkeit träumt oder sie gar auch versucht herbeizuführen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es immer auch vielschichtige Gründe. Da gibt es vorgeschobene Gründe, Identitäten, Unterdrückung, geschichtliche Rechnungen, die zu bezahlen sind. Ist Belgien auch ganz schön. In Belgien sind alle eine Minderheit. Die Deutschsprachigen ganz klar. Die Frankophonen sind eine geworden im Laufe der Zeit, aber benehmen sich noch manchmal so, als ob sie noch die Mehrheit wären. Und die Flamen sind schon lange die Mehrheit und die Stärke und haben aber immer noch Minderheitsreflexe. Klammer zu. Aber dann kommt diese Notwendigkeit, sich mit den wirklichen Problemen auseinanderzusetzen. Die vorgeschobenen und die wirklichen, die haben oft viel mit Geld zu tun. Aber es ist immer ein Unbehagen da, wegen fehlender Gleichgewichte. Irgendwo ist ein Gleichgewicht aus den Fugen geraten, wenn es solche Konflikte gibt. Ja, und wie kann man damit klarkommen in Europa? Nicht, indem man dann sagt, wie es die europäischen Verantwortlichen gemacht haben, da habe ich einen sehr dezidierten Standpunkt, den aber auch manchmal ich nur alleine teile, aber das genügt mir in dem Fall. Man kann nicht sagen zu Katalonien, wenn man das aus europäischer Sicht sieht, das ist ein rein spanisches Problem. Kümmert euch drum, wir haben damit nichts zu tun. Das kann man nicht sagen. Juristisch kann nur Spanien das lösen. Aber in dem europäischen Gemeinwesen spielen die verschiedenen Ebenen so eine starke Rolle, dass eine Krankheit in einem Organ irgendwo sich automatisch auch sehr schnell weiter fortsetzt, wenn man nichts macht. Also man muss sich mit drum kümmern. Man darf natürlich auch nicht die Verfassungen missachten. Aber man muss mit Fingerspitzengefühl umgehen. Ich glaube nicht, dass man für ein Referendum über Unabhängigkeit, das nicht in der Verfassung steht, unbedingt die nationalen Polizeibrigaden hinschicken muss. Und man nimmt auch keine Politiker fest mit dem einzigen Argument, verurteilt sie so, wie es in Spanien gemacht hat. Das ist meine tiefe Meinung. Man kann aber auch nicht, wie die Katalanen das machen, ohne ein wirkliches Konzept über die Zukunft zu haben, da könnte ich jetzt lange drüber erzählen aus Gesprächen, mache ich aber nicht. Man kann auch nicht so eine Unabhängigkeit lostreten, so 51% gegen 49. Und da ist ja gar noch andersrum, wenn man genau hinschaut. Da läuft alles so mehr oder weniger schief. Und es läuft schief, und das ist für mich der entscheidende Grund, und den muss man auch kennen, weil irgendwo was zerbrochen ist. Es hat die in den 70er Jahren ein asymmetrisches Modell der Autonomie in der spanischen Region gegeben. Baskenland, Katalonien, zwei besonders interessante Fälle. Dann hat es 1996 einen weiteren Kompromiss gegeben und der ist dann nachher zu Fall gebracht worden. Das hat die ganze Sache ziemlich verschlechtert. Aber wie man da rauskommt, das weiß ich auch nicht, denn wenn ich das wirklich wüsste, wäre ich heute Abend in Barcelona oder in Madrid und nicht hier in Essen.
Wie Herr Tönnies ja vorhin verraten hat, komme ich aus Bremen und deswegen bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie diesen komplexen Sachverhalt so einfach erklärt haben. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wenn Sie denken, das war ganz gut bis hierhin, aber da sind ja noch also ein, zwei Fragen offen geblieben, dann haben wir das genauso eingeübt hier, damit Sie nämlich jetzt noch eine Frage stellen können oder zwei. Weil ein paar Minuten bleiben uns noch und da wir nicht mehr so viel Zeit haben, ist die große Bitte, auch wenn es Sie sehr drängt, einfach darauf zu verzichten, nochmal den Abend so aus Ihrer Sicht zusammenzufassen und die anderen das wissen zu lassen, sondern einfach frisch frei von der Leber weg an einen der Vertreter hier auf dem Podium eine Frage zu adressieren. Und wer immer sich melden möchte, ich versuche sie zu entdecken. Ich sehe da oben eine Hand von einer Frau. Und sagen Sie bitte kurz, das Mikrofon kommt, warten Sie ruhig noch ein paar Sekunden.
Dankeschön. Ich war Herrn Bovens sehr dankbar, dass er das Thema Medien angesprochen hat. Es ist ja doch erstaunlich, dass in einer Zeit, in der das Internet es jedem Einzelnen möglich macht, global zu agieren, beim Thema Grenzüberschreitung, und das war ja heute Abend unser Thema, auf diesen Komplex so gar nicht eingegangen worden ist. In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, was die erfahrenen Menschen auf dem Podium, und ich bedanke mich ausdrücklich, ohne das hier bewerten zu wollen, es war ein sehr unterhaltsamer Abend, sehr lehrreich und sehr unterhaltsam, was diese erfahrenen Menschen denken zu einem Vorschlag, der im Raume steht, nämlich die Schaffung einer europäischen Qualitätsplattform als Gegenpol zu der Übermacht der amerikanischen Internetkonzerne. Vielleicht hat der eine oder andere dazu eine Idee.
Ich schlage vor, wir geben das an einen der Herren hier auf dem Podium. Und da Herr Lamberts gerade schon gesprochen hat, fragen wir jetzt mal Herrn Kretschmann vielleicht.
Also wir brauchen sowas, das ist unstrittig. Aber um mit Brecht zu sprechen, ist das wohl das Einfache, was schwer zu machen ist. Und das kriegen wir auch nicht über einen Gesetzesprozess alleine hin. Das kriegen wir auch nicht über einen europäischen Normierungsprozess hin. Das kriegen wir eigentlich nur über eine entsprechende Ausrichtung der europäischen Industrie hin. Die Qualitätsplattform als Gegenmodell gegen auf der einen Seite die chinesischen Ansprüche und auf der anderen Seite die amerikanischen Großkonzerne ist eine Machtfrage, hat nichts mit Technologie zu tun. Es ist eine Machtfrage, die beruht auf der Frage des Einflusses, den diese Konzerne in Europa haben sollen. Wir wollen die auch nicht ganz raushalten, wir wollen sie begrenzen. Und die Frage, wie es weitergehen soll. Und da sind wir halt leider als Europäer, so wichtig und mächtig wir uns immer vorkommen, gegenüber den Amerikanern machtpolitisch im Hintertreffen. So einfach ist das. Also wenn wir daran arbeiten wollen, wird das, also ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahre. Woher kriegen wir nichts hin? Hört sich nicht sehr optimistisch an, aber wie sagen wir so schön in Brüssel, we are working on it.
Wir nehmen das mal pass pro toto, vielen Dank. Zeit für eine Frage haben wir noch. Um 9:30 muss Herr Hans sich auf den Weg machen. Morgen früh ist Kabinettssitzung.
Nicht der Schuldige sein. Geht schon noch.
Geht schon noch, okay. Da sehen wir eine Wortmeldung. Mikrofon kommt zu Ihnen.
Ja, guten Abend. Anselm Klatt, Pulse of Europe. Mich interessiert sehr stark der Aspekt, der bei allen Teilnehmern rauskam, der Zusammenarbeit der Kooperation. Insofern jetzt eine Frage, die vielleicht in Richtung Herrn Dr. Speich geht. Hängt ein Fortschritt in der Bedeutung der Zusammenarbeit der Region von den Köpfen ab, von guten Köpfen, von offenen Köpfen? Oder kann man das durch separate Maßnahmen auch ein bisschen institutionalisieren? Ich will jetzt nicht so weit gehen, wie wir es vorhin hatten. Mhm. Können wir nicht mal einen kleinen Schritt voran machen? Nicht nur Schwerpunkte bilden, das ist eine sicherlich sehr gute Strategie, zu sagen, wir glänzen durch Inhalte und weniger durch Strukturen. Aber trotz allem das etwas dingfester zu machen, damit es nach einer nächsten Wahl irgendwo, in welcher Region, in welchem Land auch immer, nicht dann wieder zurückgedrängt wird.
Danke, an Herrn Speich.
Also die Wahrheit ist, dass gute Zusammenarbeit natürlich immer ganz wesentlich auch von den Köpfen abhängt, die sie tragen. Das ist aber ehrlich gesagt in allen menschlichen Belangen so. Und trotzdem gibt es diese Institutionalisierung schon oder sie ist zumindest auf dem Weg. Also selbst wenn es einen politischen Wechsel gibt, steht das auch gar nicht in Frage. Ich glaube, das kann ich einmal für Nordrhein-Westfalen sagen, das gilt aber auch für andere Bundesländer. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist etwas, das historisch gewachsen ist und das nicht von politischen Strömungen abhängig ist. Jedenfalls nicht von den sozusagen, ich sag mal, wesentlichen demokratischen Kräften, die im Parlament sind. Da gibt es wirklich ganz klare Einigkeit. Und trotzdem gibt es auch diese Institutionen, die Dauerhaftigkeit haben. Das gibt es ganz im Kleinen. Also wenn ich mal Herzogenrath und Kalkrode nehme, Herr Bobens, weil wir uns da getroffen haben, da gibt es praktisch über die Grenze hinweg ein Dienstleistungs- und Geschäftszentrum, wo niederländische, deutsche Unternehmen arbeiten, wo gleichzeitig die Informationen über den Arbeitsmarkt vorhanden sind, wo die Hilfestellung gegeben wird für diese grenzüberschreitende Arbeit. Also das ist wirklich sozusagen gebaut. Und das ist da und das wird bleiben. Das ist im Kleinen. Und sowas kann man sich natürlich wirklich entlang der Grenze vorstellen. Wir haben das mit den Grenzinformationspunkten, die wir gemeinsam unterhalten. Wir haben es mit gemeinsamen Polizeieinrichtungen, wo längst diese Institutionalisierung gegeben ist. Also die ist vielleicht noch nicht so weit, wie Sie sich das erhoffen, aber sie ist auf dem Weg und sie wird dann auch unabhängig von politischen Farben und Köpfen funktionieren. Da bin ich ganz sicher.
Dankeschön.
Ich würde gerne einen Satz ergänzen, weil ich die Frage auch vor dem Hintergrund verstehe, dass natürlich aufstrebende nationalistische Tendenzen es auch rings um uns herum gibt und bei unseren französischen Nachbarn das Rassemblement National ja durchaus auch eine Problematik darstellt, weswegen wir im Saarland die kommunalen Partnerschaften schon sehr früh auch auf breitere Beine gestellt haben als reine Rats- oder Bürgermeisterpartnerschaften, so wichtig diese Köpfe sind. Bei uns gibt es auf kommunaler Ebene sehr viele Partnerschaften zwischen den Feuerwehren, zwischen einzelnen Vereinen, die getragen werden. Und das kann ich nur empfehlen, das neben der politischen Ebene eben auch auf dieser ehrenamtlichen Basis aufzustellen, denn davon lebt die Zusammenarbeit auch über die Grenze. Und zweitens, da gebe ich Herrn Staatssekretär völlig recht, man muss auch die institutionelle Zusammenarbeit nach vorne stellen. Bei uns ist es ebenfalls Zusammenarbeit von Sicherheitsdiensten, aber eben auch ein gemeinsam organisierter deutsch-französischer Ausbildungsmarkt, den wir mittlerweile haben. Es gibt Ausbildungsgänge, die von den Institutionen hier aufgebaut worden sind. Das sind echte Chancen für junge Menschen dies und jenseits der Grenze. Und das muss man eben auch aufbauen, um eben auch, wasserfest zu sein gegen populistische Tendenzen, die es sicherlich gibt in Europa.
Vielen Dank, Herr Hans. Wir nehmen das als Schlusswort. Wenn es Ihnen gut gefallen hat, müssen Sie nicht lange auf das nächste politische Forum warten, also gar nicht lange. Nämlich schon am nächsten Dienstag, am 19.11., kommt kein geringerer als Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, nach Bochum in den Ruhrkongress. Und sein Thema lautet Herausforderungen und Perspektiven der deutschen Gesundheitspolitik. Ich könnte mir darunter vorstellen, auch einmal, also der GroKo, davon sprachen wir ja, den Puls zu fühlen, mal zu schauen, wie so die Abwehrkräfte von Frau Kramp-Karrenbauer sind und zu sehen, ob eventuell Friedrich Merz nach den jüngsten positiven Umfragen doch einen leicht erhöhten Blutdruck hat. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Und